predigt heute zum Thema Gebet.
Wir hatten eine Reihe über Einanderstellen, wir hatten dann einen Workshop zum Thema Gebet zum Jahresauftakt. Und ich wäre eigentlich mit Epheser 3 dran gewesen. Dann lag ich mit Magen-Darm zu Hause und ich dachte mir, vielleicht komme ich, aber wenn ich alle 10 Minuten sage, entschuldige mich gerade, das käme vielleicht nicht so ganz gut. Darum war Florian so lieb, Epheser 3 zu machen. Und das Kapitel ist so dicht und so vollgepackt, dass ich so viele Sachen rausgefunden hatte, die Florian in einer Predigt nicht unterbringen konnte, dass ich dachte, das setze ich heute trotzdem ein. Und da wir Epheser 6 eigentlich schon hatten, mache ich jetzt Epheser 7, die heilige Zahl, das braucht's mal. Habe mich dafür noch nicht auf Epheser 3 beschränkt, sondern noch ein paar weitere Verse dazugenommen aus Epheser 1. Ich finde Gebet ein sehr wichtiges Thema, weil es halt unsere Verbindung ist zu Gott, unsere Möglichkeit, Gott halt näher zu kommen. Und Gebet ist nicht etwas, was Gott bräuchte, ähnlich wie die Opfer, von denen Helge gerade sprach. Der kam ganz gut ohne uns klar, die Ewigkeit, bevor wir geboren wurden. Gebet ist etwas, was wir brauchen, weil es unser Herz bewegt, weil es uns hilft, wegzukommen von dem Drama, in dem wir uns vermeintlich bewegen, die meisten von uns vermeintlich zumindest, von den vielen Dingen, die uns so wahnsinnig beschäftigen und so wahnsinnig bedrücken. Ich bete auch durchaus gern, aber ich bin gerade morgens irgendwie sehr abgelenkt. Also ich fange an zu beten, meine Gedanken schweifen irgendwo hin, schaue auf die Uhr, eine Dreiviertelstunde ist vergangen, denke so, richtig viel hast du jetzt doch nicht gebetet. Also ich habe dann angefangen, meine Gebetslisten auch auszudrucken, die liegen jetzt tatsächlich auf dem Couchtisch bei dem Studio, wo ich meine Kraftzeit mache. Das hilft extrem. Jedes Mal, wenn meine Gedanken, wow, wieder sonst wo sind, gucke ich wieder auf dieses Blatt. Ah ja, genau. Und es hilft mir zumindest sehr, es hilft mir auch sehr, nachher zu sehen, welche von den vielen Dingen, für die ich gebetet habe, sind eigentlich erhört worden. Weil ganz häufig ist es so, wow, da kommt eine Prüfung, da kommt, ah, ich hatte ein wahnsinnig stressiges Gespräch vor mir mit einem Vorstandskollegen. Also ich arbeite für ein Institut, wir sind bloß ein Dutzend Leute, aber drei Vorstände. Und dann wusste ich, ey, das wird ein Konflikt und ich bin schwedisch orientiert, nicht so sehr harmoniebedürftig, nicht so konfliktfreudig. Der Kollege ist das Gegenteil von der Charakterstruktur. Dafür kann der nichts, aber das ist dann heikel. Und dann zu wissen, okay, das hilft mir, ich kann beten, ich komme damit runter und es gibt Brüder, die für mich auch gebetet haben. Das allein war mega, mega hilfreich und das Gespräch lief dann auch gut. Aber ich hätte es vergessen, hätte ich es mir nicht aufgeschrieben und gesagt, wow, genau, dieses Konfliktgespräch würde ich jetzt gar nicht mehr dran denken und sagen, das lief gut, Gott hat es gesegnet. Und zwei Tage später hatten wir einen Workshop, da kamen dann noch plötzlich die Dinge auf den Tisch, die er immer missverstanden hatte, wo ich so dachte, damit hatte ich jetzt gar nicht gerechnet. Aber irgendwie, Gott kann halt ein bisschen mehr tun und sehr viel mehr tun, als wir uns da eigentlich vorstellen. Und darum tut es mir so gut, dieses Prayer Journal, sagen die Amis dazu, zu führen, um mal zu sehen, die vielen Dinge, ich muss da was regeln, ich habe keine Ahnung, wie das zeitlich gehen soll. Das hat gut funktioniert und dann, zack, aus den Augen, aus dem Sinn, vergisst man es, dieses Gebetsjournal hilft mir massiv, mal wieder dran zu denken, zu sagen, wow, oder ich habe meine beiden Eltern sind schwer krank und bei einer Mutter geht es langsam besser, aber so über einen Prozess über Monate und plötzlich stelle ich fest, ich habe da jeden Tag für gebetet, es geht ihr so viel besser. Und auch da hilft es mir wieder zu sehen, Gott erhört Gebete, wir übersehen häufig, dass er sie erhört hat, weil wenn das Problem weg ist, denken wir auch gar nicht mehr drüber nach, dass es ja gestern noch ein Problem war. Wir haben jetzt auch eine Gebetsgruppe angefangen, also für die, die vielleicht nicht regelmäßig zu unserer Gemeinde kommen. Wir haben die Gemeinde aufgeteilt in Hauskreise, davon haben wir ungefähr ein Dutzend, wenn ich mich recht entsinne. Stellen aber fest, okay, so ein Hauskreis ist relativ groß, also der Kleinste hat bloß 5 Mitglieder, der Größte, wenn die Kinder dabei sind, sind weit über 20. Also die zusammenzubringen, das ist Logistik. Jetzt ist mein Bibelkreis nur halb so groß, aber dann haben wir irgendwie 5 Vielreisende da drin, das heißt, dass wir alle gleichzeitig im selben Raum sind, das ist schwierig. Und wir haben mal gesagt, also wenn das schon so schwierig ist, lass uns halt zu zweit oder dritt zusammen beten, weil 2, 3 Leute kann man flexibel zusammenbringen. Und mal beten wir halt mittwochs um 7:30, ich pendle ab und zu nach München, dann war ich morgens um 7:30 in meiner Pendlerwohnung. Ulf rannte gerade zur Arbeit oder zum nächsten Auftrag, soweit ich das sehen konnte. Und Olaf ist auch noch mit dabei, war dann gerade irgendwo anders. Das hilft extrem, weil früher hatten wir mal Jüngerschaftsbeziehungen, da hat man sehr offen geredet, aber es wurde dann mitunter doch irgendwie etwas stressig. Dann haben wir uns mal gedacht, Mensch, wie wäre es denn, wenn man das irgendwie mal, das Gute von damals kombinieren könnte mit dem, was wir irgendwie inzwischen gelernt haben, was man doch besser machen kann. Sascha hatte da gute Ideen und mir hilft das sehr, zu wissen, einmal die Woche treffe ich mich mit den Jungs telefonisch, weil wir sehr weit verstreut wohnen in Berlin. Und wir beten zusammen. Und dann reden wir über die Dinge, die uns so beschäftigen. Und eins der Themen ist ja immer, man soll einander Sünde bekennen, damit wir füreinander beten können. Und das eine Thema bei Männern ist ja mal Reinheit. Und dann meinte Ulf so, lass uns auch mal über andere Themen reden. Wie ist es mit Zorn? Er dachte, dieser Zorn ist gut. Also in vielen Sachen kann ich ja relativ gelassen sein, aber in einigen nicht. Das sind zum Teil politische Themen oder jetzt mehr so aktuell. Ich habe eine Wärmepumpe bestellt im September 2021. Dann gab es Materiallieferprobleme, dann gab es Corona in den Fabriken, dann gab es Corona in den Fabriken, die Zutaten, also die Bauteile hätten liefern sollen. Als dann die Bauteile kamen, kam ein Ukraine-Krieg und das Zeug kam einfach hier nicht an und es wurde immer schlimmer, immer schlimmer. Dann kamen die Handwerker nicht, weil die auch überlastet sind. Dann kam auch irgendwann der eine Elektriker, um den Stromkasten anzubauen, den wir dafür brauchten. Aber dummerweise war die Wärmepumpe da, bevor Stromnetz Berlin ist, den Zähler gesetzt. Also seit 2 Monaten ist das Ding jetzt da. Das läuft auch gut und auch effizient. Seitdem hatten wir 11 Termine mit Handwerkern und Technikern, denen man regelmäßig hinterherrennen durfte. Diese Woche kommen nochmal 2. Und jetzt stellt sich kürzlich raus, da scheint ein technischer Defekt, den alle 3 Experten, die ich vorher befragt hatte, nicht haben kommen sehen, der meine Förderung gefährdet. Und ich denke, Zorn kommt dann durchaus leicht auf. Was kann ich dafür, wenn da Dinge schieflaufen? Der Meister, der das Ding bei mir baut, ist nicht total okay, das ist eine gute Firma, ich bin sehr beeindruckt. Der ist inzwischen voll genervt von mir. Und gesagt, ich habe das nicht ausgefressen, ich verstehe, dass der genervt ist. Da kommt dann Zorn hoch und es ist echt gut, mit Brüdern drüber reden zu können und drüber beten zu können. Ich habe zum Thema Gebet, es gibt natürlich eine tolle Gebetsanleitung von Jesus, das Vaterunser in Matthäus 6. Ich habe eine tolle Gebetsanleitung gelesen von einem Rabbi. Rabbi Chaim Donin heißt er, To Pray as a Jew heißt das Buch. Er hat es geschrieben für Juden in Amerika, die in die Synagogen kommen und sich nicht so recht zurechtfinden mit diesen ganzen Gebeten. Dann steht man auf, Ritual, viele Leute, die da nicht regelmäßig sind, sind etwas befremdet. Warum hat er dieses Buch geschrieben? Ich war sehr, sehr beeindruckt, holla, wie die Gebetskultur ist in Synagogen heutzutage. Und darum habe ich ein paar Sachen mitgenommen, die ich euch weitergeben will, von denen ich hoffe, dass sie euch auch zum Segen werden. Ich habe noch ein weiteres Buch gelesen von Colin Urquhart, Mein liebes Kind. Ein ganz, ganz tolles Buch, Colin Urquhart, Mein liebes Kind, weil er, also der Autor schreibt immer so aus Gottes Perspektive, Mein liebes Kind, du fühlst dich total gestresst, wegen deiner Wärmepumpe, meinetwegen. Du musst durch manche Schwierigkeiten gehen, um halt Geduld zu lernen. Aber ich habe dich die ganze Zeit in der Hand. Und viele solche Sachen aus Gottes Perspektive, wo ich so denke, eine Wohltat für meine Seele. Und ich stieß drauf, weil ich halt immer mal wieder wegen meiner Wärmepumpe völlig gestresst war. Und dieses Buch hilft mir und das von diesem Rabbi. Und darum dachte ich mir, Gebet ist einfach ein tolles Thema und ich gebe ein paar von den Sachen weiter, die ich da so gelernt habe. Eine der Sachen, die mich immer erstaunt hat, Jesus hat die ganze Nacht gebetet. Denke ich, wie hat der Mann das gemacht? Also wir hatten mal so Gebetsketten, wo jeder eine Stunde gebetet hat. Naja, also eine Stunde beten, da brauche ich schon Gebetslisten, sonst kriege ich das gar nicht auf die Reihe. Wie hat der eine ganze Nacht gebetet? Und es gibt natürlich Anleitungen dafür. Das Vaterunser ist jetzt wenige Zeilen lang. Das ist natürlich eine total komprimierte Zusammenfassung, was die Themen sind. Ich glaube nicht, dass Jesus 500 Mal das Vaterunser gebetet hat, sondern die Themen waren relativ klar. Ganz viele Psalmen sind Gebete, also wenn man länger beten möchte, viele Psalmen sind Gebete, man kann sie einfach laut lesen, rezitieren, zwischendurch sagen, was einem dazu mit einfällt. Viele Psalmen sind halt Gebete und eine der Gebetsanleitungen, jetzt fragt euch, wann ich mal zum Epheser komme, eine der Gebetsanleitungen ist auch der Epheserbrief. Epheser 1 bis 3 ist, wenn man sich's anschaut, ein Riesenlobgesang auf Gott. Wie toll das ist, wie Gott uns gesegnet hat, wie viele Wunder wir von Gott geschenkt bekommen haben. Und dann in Epheser 4 geht es an die Practicals. Was muss man umsetzen, wie muss man das machen und warum soll man das tun? Es geht immer los mit, wir schauen auf Gott, es geht hier um Gott. Und wenn wir die Perspektive haben, dann kriegen wir auch das richtige Herz dazu und dann ist das andere nicht mehr erdrückend. Einige Stellen in Epheser 4 bis 6 sind doch so herausfordernd, dass man denkt, wenn man den Teil davor mit gelesen hat und auch den Abschluss davon liest, denkt man, aber Gott ist groß. Mit Gott wird das klappen. Mit Gott geht das. Das lohnt sich auch, weil Gott halt so viel geistlichen Segen für uns bereitgestellt hat. Und damit gehen wir zu Epheser 1, ab Vers 3. Epheser 1, ab Vers 3. Ne? So, da steht: Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen. Ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Vor allem Anfang hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan, so hat er es beschlossen. Und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Okay, die Stelle ist mega komprimiert, ich gehe sie ein wenig durch. Er fängt an mit: Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn, für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir teilhaben können. Ich glaube, allein dieser Satz, die Masse an geistlichem Segen, die wir haben, Helga hat das super beschrieben, eben mit dem Blut, was es Jesus gekostet hat, dass wir den Zugang zu Gott haben, dass wir einen Weg in den Himmel finden können, der möglich ist, weil unsere Sünden vergeben sind. Die fantastischen Sachen, die wir in der Bibel finden können, die unendliche Weisheit, die Gemeinschaft, die Gott sich für uns ausgedacht hat, die er in seinem Wort vorgegeben hat und die wir leben, lange nicht perfekt, aber doch etwas, wo man sagen muss, was für ein Kontrast zu dem, wie unsere Gesellschaft sonst strukturiert ist. Strukturiert rund um zum Teil Ehrgeiz, zum Teil Gier, zum Teil wie Genusssucht, aber so wenig darum, für Menschen mit da zu sein. Der geistliche Segen, den uns Gott gegeben hat, eine Riesenfülle. Wahnsinnig viel davon. Und Paulus fängt sein Gebet an, indem er sagt: Gepriesen sei Gott. Das ist der Anfang jedes Mal, wenn es darum geht. Und das erinnert uns natürlich an die Struktur im Vater unser. Vater unser im Himmel, gepriesen werde dein Name. Darum geht es. Das nächste, was er hier sagt: Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt. Also, wow, wir sind erwählt. Wir sind auch nicht zufällig erwählt, weil wir just gerade zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort waren. Wie das so häufig in der Welt geht, so wie man halt Jobs bekommt. Man war halt gerade zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Das hatte man gar nicht vorgesehen, aber plötzlich arbeitet man wo ganz anders als gedacht. Das ist hier anders. Gott hat uns vor der Erschaffung der Welt ausgewählt. Lange bevor wir geboren wurden. Lange bevor wir die Fähigkeiten entwickelt haben, die wir heute haben. Gott hat uns ausgewählt, das ist kein Zufall, sondern das war ein lang gehegter Plan. Und das vor Jahrtausenden, vor Jahrmillionen, bevor Gott auch nur die Welt geschaffen hat, hat er uns ausgewählt. Und das Bewusstsein zu wissen, ich bin für Gott nicht irgendwer, einer von 8 Milliarden Menschen, die hier auf der Erde irgendwie rumlaufen und in ein paar Jahrzehnten verstorben sein werden, wie so viele vor uns. Sondern wir sind für Gott was Besonderes, erwählt. Nicht irgendwer, sondern erwählt. Und das schon vor Beginn der Zeit. Wozu erwählt? Mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen. Ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Das ist mein Lebensstil. Ein untadeliges Leben, also nicht ungeheilten Leute anschreien, nicht in Selbstsucht ausarten, das hat schon was, besonders wenn es dir gegenüber mal so praktiziert. Und man fühlt sich auch viel besser über sich, wenn man das selbst nicht tut. Aber ein Leben in Gottes Gegenwart. Immer wissen, Gott ist bei mir. Im alten Bund mussten die Leute zum Tempel kommen. Und wenn man so in Galiläa wohnte, war schon ein ganz schöner Weg. Da kommt man auch nicht ständig hin, man war ja irgendwie auch berufstätig. Hat er wie Tiere zu versorgen und alles. Und er sagt, nein, nein, ihr führt ein Leben in Gottes Gegenwart und erfüllt, nicht etwa mit Gier, sondern erfüllt mit seiner Liebe. Das ist Gottes Segen, den er uns für uns vorgesehen hat. Und so beginnt Paulus Gebete. Die Perspektive mal klar machen, wir sind erwählt, mit Gottes Liebe erfüllt zu sein. Das ist unsere Perspektive. Und mit der Perspektive lassen sich Probleme anders sehen. Fällt auch Vergebung viel leichter für Menschen, die uns halt Unrecht getan haben. Schreibt weiter hier, Paulus. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan, so hat er es beschlossen. Hier sehen wir noch was Tolles über Gott. Gott fasst einen Plan und dann führt er ihn auch durch. Bei meinem Haus habe ich festgestellt, es gibt Baupläne. Nie zuvor wurde mir klar, warum das Wort Bauplan Bauplan heißt. Weil der Plan nicht unbedingt umgesetzt wurde. Wo diese Rohre verlaufen, weiß Gott im Himmel. Ich habe es selbst im Metalldetektor nicht rausgefunden. Der Plan, den wir Menschen so machen, geht häufig schief. Wenn ich überlege, wie viele Dienstreisen ich umbuchen musste, mal war ein Geschäftspartner krank, mal war ich krank, mal kommt irgendein Aufsichtsrat, der was Dringendes braucht. Gottes Pläne funktionieren immer. Und häufig denken wir, da gibt es so viel Ungerechtigkeit auf der Welt, warum muss Putin den Krieg anfangen? Na, Gott hat nicht den Krieg geplant, aber er hat ihn eingeplant. Er weiß, das kommt und er trägt uns durch. Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch, heißt es in einem der Psalmen. Gott wusste, diese Sachen kommen und Gott wusste, mit der richtigen Einstellung können wir daraus lernen. Können wir weiterkommen in seinem Charakter, in unserer Nähe zu Gott und erfüllt zu sein in Liebe und Vergebung. Gott macht einen Plan und Gottes Pläne funktionieren. Anders als wir kriegt er seine Pläne umgesetzt. Und der Plan ist, dass wir Söhne und Töchter sind. Da geht es nicht um irgendwelche Heizungen oder andere relativ banale Dinge, die man in wenigen Jahren vergessen hat. Da geht es um uns, dass wir Söhne und Töchter sein können. Wiederum nicht irgendwer Söhne und Töchter. Und Ziel der Veranstaltung in Vers 6, der Ruhm seiner wunderbaren Gnade. Dazu will er beitragen, der Ruhm seiner Gnade. Gott möchte, dass den Menschen bewusst wird, wie fantastisch Gott ist, wie viel Gnade er für uns hat, dass er uns vergibt. Wir machen eine Menge Mist, wir zerstören unsere Umwelt, wir zerstören häufig einander in unserer Gesellschaft. Wir behandeln andere Länder sehr schlecht im sogenannten globalen Süden. Gott möchte, dass die Menschen erkennen, Gott ist Gnade. Gott ist nicht wie wir, Gott ist Gnade. Für die Menschen damals, die lebten ja in Kulturen, wo man viele Götter anbetete. Diese Götter waren nicht wie unser Gott. Diese Götter waren wie die Menschen. Die zofften sich, die kloppten sich, die wurden einander untreu. Und dann hatte Gott halt seine Ehefrau, hatte Zeus seine Ehefrau und wurde ihr untreu. Und schon war das nächste Drama vorprogrammiert. Die Götter brauchten uns nicht, die Götter waren ungerecht wie wir Menschen. Das war das Bild, das die Leute damals kannten. Das war die Realität, die man ihnen so beigebracht hat, wie man uns halt das wissenschaftliche Weltbild beibringt. Das war für die real. Und jetzt kommt Paulus und sagt, Gott ist völlig anders als das, was ihr kennt. Gott ist das totale Gegenmodell zu der Kultur, in der ihr seid. Das sind nicht irgendwelche Götzen, die sich nicht wirklich für euch interessieren, die möchten vielleicht ein paar Opfer, je nach Kultur, sondern Gott möchte, dass wir seine Söhne und Töchter sein können. Zurück zu Epheser 1, ab Vers 7. Durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Er hat sie uns in ihrer ganzen Fülle erfahren lassen. In seiner Gnade hat er uns auch alle nötige Weisheit und Einsicht geschenkt. Er hat uns seinen Plan wissen lassen, der bis dahin ein Geheimnis gewesen war und den er, so hatte er es sich vorgenommen und so hat er es beschlossen, durch Christus verwirklichen wollte, sobald die Zeit dafür gekommen war. Unter ihm Christus, dem Oberhaupt des ganzen Universums, soll alles vereint werden, was im Himmel und auf Erden ist. Auch hier wieder sagenhaft komprimiert. Ich heb mal ein paar von den Dingen hervor, die hier drin stehen. Erstens Vers 7. Durch das Blut, das er für uns vergossen hat. Helge hat das fantastisch erläutert, da brauche ich jetzt nicht mehr drauf einzugehen. Und dann sagt er, alle nötige Weisheit und Einsicht hat er uns geschenkt. Und Weisheit ist etwas, was wir brauchen. Wenn ich mir anschaue, wie emotional viele Diskussionen geführt werden, in der Politik, auch in Unternehmen, mit welcher Rigorosität aufeinander eingeprügelt wird, nachher kommen so Dinge raus, wo man denkt, so, da war jetzt nicht besonders bedacht. Ein paar Konsequenzen weiter durchdenken, wäre jetzt echt gut gewesen. Gott gibt uns Weisheit, Gott gibt uns Erkenntnis. Wir können durch die Bibel und auch durch Zuhören, was er uns sagt und auch durch die Geschwister sagt, so viel Weisheit haben, so viel unnötigen Schmerz vermeiden, weil Weisheit für uns zur Verfügung steht. Und dann redet er von Geheimnis. Wir wissen, wir haben ja eine Reihe über Epheser gemacht. Das Geheimnis, wovon er spricht, ist etwas, was die Leute damals fasziniert. Geheimnis finden wir ja auch toll. Ne? Deshalb gibt es diese Enthüllungsjournalisten, großes Geheimnis. In der Firma, wo ich gearbeitet habe, hatten wir mal ein Thema, ja, da gibt es diesen Bericht 40 Seiten lang, wie schaffen wir es, dass die Kollegen den lesen? Alle busy. Schreib streng geheim drauf, dann werden sie es lesen.
Ansonsten keine Chance.
Aber schreib geheim drauf und sie werden es lesen. Ein bisschen ähnlich waren die auch damals drauf, haben halt gesagt, okay, Geheimnis. Und das Geheimnis damals war so spektakulär und so unfassbar und so unvorstellbar. Nämlich Gott hat gesagt, also pass mal auf, Juden und Heiden werden vereint sein. Die werden einig sein und miteinander klarkommen. Die werden sogar enge Freunde werden. Und das war sowas von undenkbar, weil das Alte Testament bestand ja drin, dass Gott gesagt hat, ihr seid mein Volk und ihr sollt heilig sein. Heilig heißt herausgehoben und einzigartig. So, und deshalb musste sich von den Heiden ja fernhalten. Das war Ziel der Veranstaltung, damit sie nicht von deren Sitten und Gebräuchen verunreinigt wurden. Und plötzlich kommt Gott und sagt, so, jetzt kommt ein neuer Bund. Jetzt seid ihr mit denen, von denen ihr euch vorher so vehement abgegrenzt habt, jetzt seid ihr eine Einheit. Das war recht schwierig. Überhaupt Einheit zu bringen zwischen den Menschen ist auch heute schwierig, aber dass Juden und Heiden friedlich zusammenwohnen würden, das war ein derartiger Schocker. Das war so weit jenseits des Vorstellbaren für die Leute damals. Und dass Gott das geplant hatte, das war für die ein Riesengeheimnis. Für uns hat er, glaube ich, auch viele Geheimnisse auf Lager für unser persönliches Leben. Ich glaube, mit viel Offenheit Gottes Wort und Gottes Gedanken gegenüber können wir viel davon sehen und lernen. Denn schließlich hat er uns eingesetzt, seinen Plan entsprechend durch Christus zu seinen Erben. Und auch Erbe ist ein Hammer. Wenn ich mir vorstelle, okay, was werde ich auf der Welt erben? Ja, meine Eltern besitzen ein Fertighaus auf einem Erbpachtgrundstück, ein Drittel des Fertighauses auf einem Erbpachtgrundstück werde ich erben. Es sei denn, meine Eltern müssen vorher ins Altersheim. Bei der Pflegestufe, die mein Vater jetzt hat, ist da nicht mehr viel übrig. Aber Gott sagt, nee. Erbe heißt Erbe im Himmel. Erbe von Ewigkeit, Erbe von Herrlichkeit. Nichts, was so vergänglich ist. Erbe von Herrlichkeit. Wir sind für Gott jemand total Besonderes. Gott führt seinen Plan aus, das hatten wir schon, und hier in Epheser 3, ich wechsle mal das Kapitel, Epheser 3, Vers 14, sagt er, noch einmal, wenn ich mir das alles vor Augen halte, kann ich nicht anders als anbetend vor dem Vater niederzuknien. Paulus hat sich sowas vergegenwärtigt und das hat den so beeindruckt. Das hat er so derartig sprachlos gemacht, dass er so überwältigt war, dass er sich hingekniet hat und Gott gepriesen hat für dieses unvorstellbare Maß an Segen, für diese vielen unvorstellbaren Dinge, weit jenseits dessen, was er sich jemals hätte vorstellen können. So, der Anfang von diesem Gebet, das ist ja das Thema heute, der Anfang von diesem Gebet ist Gott zu loben und sich mal klar zu machen, was wir hier alles haben. Und natürlich, wie auch wir, gibt es in diesem Gebet hier Bitten. Also wenn ich bete, geht das ungefähr so. Gott, ich bete für den Ulf, dass er gesund wird, für meine Eltern, dass sie gesund werden und auch für ein paar andere, dass sie auch gesund werden. Ich bete für ein, zwei von den Ukrainern, die ich kenne, näher kenne, dass sie sich zu Hause fühlen. Ich bete für mein Konfliktgespräch, ich bete für die Prüfung von so und so, dass sie gut laufen. Das sind meine ganzen Bitten. All dies sind auch gute und schöne Sachen. Paulus hat hier irgendwie andere Themen, für die er betet und um die er betet. 3, Vers 16. Und der unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit, gebe euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. Innere Kraft und Stärke, dafür bete ich dann noch. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in eurem Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und das Fundament der Liebe gegründet ist. Das heißt, das ist so das Anliegen, für das wir beten sollten, für unsere Geschwister. Dass wir, erstens, dass Gott uns innere Stärke gibt, und das Zweite, dass er unserem Herzen wohnt und dass wir in der Liebe verwurzelt sind. Das sind die Anliegen. Und die vielen Dinge, für die ich bete, auch wenn das wichtige Sachen sind, gerade Gesundheit, die vielen Dinge verblassen voll vor dem, was Gott wirklich wichtig ist und vor dem, was uns auch tatsächlich erfüllt und glücklich macht, nämlich innere Stärke und Kraft. Auch wenn es Probleme gibt mit irgendwelcher Technik, mit irgendwelchen Kollegen, mit irgendwelchen Bürokratien, die meine Förderung genehmigen müssen. Unerschöpflich reich an Kraft, mit der er uns füllen kann und dass er auf Basis unseres Glaubens in unseren Herzen wohnt. Das wird uns verändern. Und das ist unsere Chance. Christus kann in unseren Herzen wohnen und wir können verwurzelt sein in Liebe. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen, ich bin jetzt Vers 18, Epheser 3, Vers 18, dies wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, die Liebe Christi in allen Dimensionen zu erfassen, in ihrer Breite, Länge, Höhe und Tiefe. Florian sprach schon darüber, dass das mehr als drei Dimensionen sind. Aber das ist das Gebet, was Paulus hat für diese Gemeinde, dass sie die Liebe Christi voll erfassen. Ich bete dafür, dass bei uns mehr Sachen laufen, mehr Engagement da ist, etc. Paulus betet dafür, die Liebe Christi soll intensiver da sein. Und wir sollen sie vor allem verstehen. So häufig, wir lesen diese Sachen, einige von uns ja seit Jahrzehnten, und wir probieren auch, das umzusetzen, die Liebe Christi voll verstehen. Das ist das Anliegen. Und das sind die Anliegen, für die wir beten sollten, füreinander. Und dann gibt es eine Stelle, die hat mich total verblüfft. Die ist in 6, Vers 10 und in 5, Vers, ich bleibe mal bei 5, 18. Bei 5, 18 steht nämlich, lasst euch erfüllen vom Heiligen Geist. Und ich dachte, das ist eigentlich eine komische Aussage. Lasst euch erfüllen vom Heiligen Geist. Also wenn der schon da ist, warum muss ich mich dann aktiv erfüllen lassen? Wahrscheinlich bin ich wie so eine Art Ventil. Entschuldigung, ich bin gerade im Heizungsdenken. Ein Ventil, das offensichtlich den Fluss da sperrt. Der Heilige Geist wäre da, aber ich sperre mich offensichtlich dagegen durch meine Denkstruktur, durch das, was mich daran hindert, mich darauf zu konzentrieren. Also offensichtlich ist auch dies eine der Sachen, für die Paulus betet. Lasst euch erfüllen vom Heiligen Geist. Der ist schon da, aber wir müssen zusehen, dass wir die Klötze aus dem Weg räumen, die wir seinem Wirken in den Weg legen. Und dann, ich gehe mal zurück zu Kapitel 3. Kapitel 3 hält nämlich noch was Besonderes in petto. Paulus spricht davon, wir sollen von der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werden. Und dann, das waren jetzt ja seine Bitten, ne, von der Fülle Christi erfüllt werden, die ganze Weisheit Gottes da in uns haben, dass Christus in uns wohnt, dass wir die Tiefe der Liebe verstehen. Und dann fährt er fort in 3, Vers 20. Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist, und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder uns vorstellen können, ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde, von Generation zu Generation, für immer und ewig. Und ich so, er wechselt wieder. Sein Gebet beginnt mit Gott loben, sich mal klar machen, mit wem wir da reden. Sich mal klar machen, was wir hier alles an Segen haben und nicht über die Defizite nachdenken. Dann kommen seine Bitten, die meistens geistlicher Natur sind, und dann fängt er wieder an, Gott zu loben. Und ich glaube, mit der Struktur können unsere Gebete völlig anders sein. Und wenn man es überlegt, das Vaterunser, was Jesus mal seine Jünger gelehrt hat, in Matthäus 6 unter anderem und Lukas 11, das Vaterunser ist genauso strukturiert. Vaterunser im Himmel, es geht erstmal um Gott, dann kommen vier Bitten, gib uns unser tägliches Brot, das ist das einzige so materielle, und dann geht es halt um Vergebung und andere geistliche Themen, und dann lobt er wieder Gott, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Das ist die Gebetsstruktur, die wir in der Bibel finden. Und ich dachte mir, vielleicht kann ich euch damit inspirieren. Und ich habe etwas mitgebracht, was ich von einem Rabbi gefunden habe. Von einem Rabbi ist es ein Gebet, das heißt das Amidah-Gebet. Amidah für Hebräisch stehend, weil es stehend gebetet wird. Ein etwas passenderer Name ist das 18-Segen-Gebet. Und es ist ein Gebet, das in Synagogen, Gottesdiensten jeden Tag gebetet wird. Und wenn man sich das anschaut, es ist ein Kondensat aus ganz, ganz vielen Psalmen. Also die Stelle eben, Epheser ist ja schon sehr komprimiert, das hier ist jetzt noch komprimierter. Ganz, ganz viele Psalmen zusammengefasst, zusammengegossen. Und ich lese mal einen Teil davon vor und ich schicke es nachher in den Bibelkreisleiter-Chat in deutscher und englischer Sprache. Und das Gebet, was die in den Juden täglich beten, die Kernstruktur davon ist so alt, das war auch schon zu Jesu Zeit im Umlauf. Das heißt, man findet Schriftstücke, die Archäologen haben Schriftstücke gefunden, wo man sieht, dass schon damals zu Jesu Zeiten Teile hiervon in den Synagogen gebetet werden. Also lasst euch inspirieren von einem Gebet, das in Teilen auch Jesus schon gebetet hat. Gelobt seist du, ewiger, unser Gott und Gott unserer Väter, Gott Abrahams, Gott Isaaks und Gott Jakobs, großer, starker und furchtbarer Gott, der du beglückende Wohltaten erweist und Eigner des Alls bist, der du dir die Frömmigkeit der Väter gedenkest und einen Erlöser bringst ihren Kindeskindern, um deines Namens willen in Liebe, König, Helfer, Retter und Schild. Gelobt seist du, ewiger Schild Abrahams. Du bist mächtig in Ewigkeit, Herr. Belebst die Toten Du bist stark zum Helfen. Du ernährst die Lebenden mit Gnade, belebst die Toten in großem Erbarmen, stürzt die Fallenden, heilst die Kranken, befreist die Gefesselten und hältst Treue denen, die im Staube schlafen. Wer ist wie du, Herr, der Allmacht? Und wer gleicht dir, König, der du tötest und belebst und Heil aufsprießen lässt und treu bist, die Toten wiederzubeleben? Gelobt seist du, Ewiger, der die Toten wiederbelebt. Du bist heilig und dein Name ist heilig und Heilige preisen dich jeden Tag. Selah, gelobt bist du, ewiger, heiliger Gott. Jetzt kommt die erste Bitte. Du begnadest die Menschen mit Erkenntnis und lehrst die Menschen Einsicht. Begnade uns von dir mit Erkenntnis, Einsicht und Verstand. Gelobt seist du, Ewiger, der du mit Erkenntnis begnadest. Und jede Bitte, die die hier beten, endet immer mit: Gelobt seist du, Ewiger, weil du genau das tust, worum wir dich gerade gebeten haben. Das nächste Beispiel: Führe uns zurück, unser Vater, zu deiner Lehre und bring uns, unser König, deinem Dienst nahe und lass uns in vollkommener Rückkehr zu dir zurückkehren. Gelobt seist du, Ewiger, der du an der Rückkehr wohlgefallen hast. Und das nächste: Verzeih uns, unser Vater, denn wir haben gesündigt. Vergib uns, unser König, denn wir haben gefrevelt. Denn du vergibst und verzeihst. Gelobt seist du, Ewiger, der du gnädig immer wieder verzeihst. Das geht 18 Segen lang so weiter. Ich schicke das Ganze, wie gesagt, rum. Ich habe mir das tatsächlich ausgedruckt. Es liegt auf meinem Nachttisch hier in Berlin. Es liegt in der Pendlerwohnung, wo ich in München ab und zu bin, in meinem Trolley, sodass ich es damit beten kann. Das ist zu lang für mich, um es jeden Abend zu beten, weil es so komprimiert und so voll ist. Wie gesagt, ein Kondensat vieler Psalmen. Ich finde es mega hilfreich, weil es mir hilft, die richtige Perspektive zu kriegen. Und jetzt habe ich, glaube ich, wie üblich vergessen zu sagen, was meine Überschriften waren. Die Überschriften waren 3 Punkte. Erstens, Gebet beginnt mit Staunen und Danken. Zweitens, worum Paulus bittet und was wir bitten sollen, was der Inhalt unserer Bitten sein soll. Und das dritte, Bitten beendet man mit Lob. Ich wünsche euch viel Erfolg damit, so zu beten, und Gottes Segen.